wollen uns damit in der kommenden Zeit beschäftigen. Und da heute der erste Gottesdienst ist zu dieser Reihe, möchte ich als Einleitung gewissermaßen so einige Informationen zur Verfasserschaft und auch zur geschichtlichen Einordnung dieser Briefe weitergeben, die ich mir in der Vorbereitung auf diese Predigt anhand von Kommentaren und Predigten und anderen Texten so erarbeitet habe. Weil ich denke, jetzt greife ich schon mal vor, das ist gar nicht so uninteressant, das zu wissen und davon Kenntnis zu haben. Ja, in der Regel stellt sich der Autor bei den Briefen im Neuen Testament ja vor. Das heißt, der Paulus schreibt zum Beispiel in Römer Paulus an die Gemeinde in Rom oder Paulus an die Gemeinde in Korinth oder Paulus an die Gemeinde in Ephesus oder Petrus sagt das so in 1. Petrus, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Also eigentlich stellen sich die Autoren, also die Verfasser, und vor in den Briefen und nennen auch ihre Adressaten, also die Empfänger. Nicht so im Johannesbrief und nicht so im Hebräerbrief, die einzigen Briefe im Neuen Testament ohne Absender. Und dennoch nennen wir diese Briefe ja Johannesbriefe. Und das deshalb, weil es deutliche Hinweise eben darauf gibt, dass der Apostel Johannes, quasi der Verfasser des vierten Evangeliums, auch der Autor dieser Briefe ist. Und ich möchte mal einige Punkte nennen, warum man das so annehmen kann. Manu, vielleicht machst du, ach so, hast schon, okay, gucken wir mal hier. Also, zum einen gibt es frühchristliche Zeitgenossen von Johannes, die das bestätigen. Irenäus, das ist noch die falsche Jahreszahl, da ist irgendein Tippfehler, der hat Ende des ersten Jahrhunderts gelebt. Der bestätigt die Verfasserschaft von Johannes. Und der Irenäus, das war ein Schüler vom Polycarp. Und der Polycarp war ein Schüler vom Johannes. Also ziemlich nah dran war der Irenäus, der das hier so behauptet. Weil er eigentlich als Schüler von Polycarp einen Lehrer hatte, der Schüler von Johannes war. Und auch andere frühchristliche Autoren erkennen an, dass Johannes der Autor war, Clemens von Alexandria oder Tertullian. Ein zweiter Punkt ist, Johannes oder der Autor nennt sich selbst als der Verfasser, als Verfasser nennt sich als Augenzeuge. Er selbst hat es mit Augen gesehen. Und wenn wir dann mal überlegen, wie viele Leute kommen denn zu der Zeit Ende des ersten Jahrhunderts noch in Frage, die Augenzeugen waren, dann waren das nicht mehr so viele, weil die Apostel, die waren alle schon den Märtyrertod gestorben und Johannes war eigentlich der letzte, der noch übrig bleibt. Also, dass er sich hier als Augenzeuge, der Verfasser quasi als Augenzeuge nennt, ist auch ein ganz starkes Indiz dafür, dass Johannes diesen Brief geschrieben hat. Ein weiterer Punkt ist, dass der Stil und die Terminologie, die hier verwendet werden, doch sehr dem Johannesevangelium, also dem vierten Evangelium, ähneln. Zum Beispiel die Anfangsverse. Da ist beides Mal von dem Anfang die Rede in Johannes 1, also im Evangelium. Da sagt Johannes, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ein ganz bekannter Vers. In 1. Johannes 1 geht es so los. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Also, hier tauchen zwei Kernbegriffe auf, der Anfang und auch das personifizierte Wort und Leben. Also sehr, sehr ähnlich starten diese beiden Dokumente. Darüber hinaus, vom Stil her habe ich gelesen, ich bin ja da kein Urtextexperte, aber ich habe gelesen, dass in dem Johannesevangelium nicht einmal das Substantiv, also das Hauptwort Glaube vorkommt, sondern Johannes immer die verbale Form quasi, also das Verb Glauben benutzt, das Tu-Wort quasi, wie man früher gesagt hat. Ja? Also im Johannesevangelium kommt Glaube nur im Tu-Wort, in der Tu-Wort-Form vor, wobei das Hauptwort Glaube fehlt. Und auch in dem ersten Johannesbrief ist es so, dass nur ein einziges Mal Glaube als Hauptwort, als Substantiv verwendet wird. Also sehr ähnlich vom Stil und auch sehr ähnlich von den Themenschwerpunkten und den Hauptthemen. Also die gleichzeitige volle Menschlichkeit und volle Göttlichkeit Christi wird betont in beiden Dokumenten, Johannes Evangelium und Johannes Brief. Und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, auch in unserem Text, in den ersten vier Versen, wird da schon drauf Bezug oder kann man das schon sehen. Und es wird thematisiert eine enge Beziehung zwischen Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Oder auch die Vorrangstellung der Liebe ist in beiden Schriftstücken eben sehr, sehr ähnlich oder wird in beiden Schriftstücken sehr betont. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Dokumenten, die sehr deutlich darauf hinweisen, dass es der gleiche Autor ist, der den ersten Johannesbrief geschrieben hat, wie der das Johannesevangelium geschrieben hat. Jetzt muss man aber auch sagen, das Johannesevangelium selbst, da nennt der Autor sich ja auch nicht mit Namen. Und trotzdem, glaube ich, kann man sagen und mit Berechtigung sagen, dass der Autor des Johannesevangeliums, auch Johannes, der Sohn des Zebedäus, der Jünger und spätere Apostel, ist, denn externe Quellen haben das auch so bestätigt. Und auch die Hinweise im Johannesevangelium selbst deuten doch schon sehr auf seine Person hin, weil er redet da so ein bisschen in der dritten Form, es war der Jünger der. Zum Beispiel war Johannes ja einer der drei engsten Jünger neben Petrus und Jakobus, engsten Jünger Jesu. Und im Johannesevangelium wird uns ausdrücklich gesagt, dass der Apostel, der es schrieb, der geliebte Jünger war, also der Jünger, der die engste persönliche Freundschaft mit Jesus hatte, derjenige, der vielleicht beim letzten Abendmahl dicht an der Brust Jesu lehnte, dem Jesus seine Mutter anvertraute, derjenige, der mit Petrus zum leeren Grab gelaufen ist. Und obwohl dieser geliebte Jünger nicht namentlich genannt wird, muss es einer dieser drei inneren Petrus, Jakobus oder Johannes sein. Petrus kann es nicht gewesen sein, denn es wird berichtet, dass er zusammen mit Petrus zum Grab gelaufen ist. Und Jakobus wurde schon sehr früh von Herodes getötet, kommt also eigentlich auch nicht als Verfasser in Frage. Und von daher kann man sagen, ja, das Johannesevangelium als auch die Johannesbriefe stammen von dem gleichen Autor, nämlich Johannes, dem Sohn des Zebedäus, dem Jünger und später ein Apostel Jesu. Noch etwas kurz zur Entstehungszeit und zum Ort. Der Brief wurde also Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben, ca. 90, so um den Dreh irgendwie, vermutet man. Nur Johannes, hatte ich eben schon gesagt, war von den Aposteln übrig, ca. 80 Jahre alt. Meine Mama ist 81, also ihr müsst euch vorstellen, so, meine Mama hat dann angefangen, Briefe zu schreiben, so ungefähr. Also schon recht alt war und alle anderen Märtyrer schon gestorben war. Und der wahrscheinlichste Entstehungsort für diesen Brief ist die Region Ephesus, was eines der wichtigsten römischen Zentrum der damaligen Zeit war, gelegen in der heutigen Westtürkei. So viel jetzt erstmal zur Vorrede und ich möchte jetzt den Text lesen, diese ersten vier Verse aus dem Johannesevangelium, und ich möchte auch heute dazu einladen, gerne dazu aufzustehen, um zu zeigen, auch äußerlich zu zeigen, wir haben es mit dem lebendigen Wort Gottes zu tun und seiner Autorität. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Vielen Dank. Ja, ich habe mir heute bewusst ein bisschen Zeit genommen, etwas zum Autor, zur Entstehung dieses Briefs zu sagen. Und man könnte natürlich fragen, und ich habe mich das auch gefragt, ist das denn wirklich so wichtig, diese Hintergründe zu kennen, wer der Autor ist? Denn es handelt sich ja um Gottes inspiriertes Wort. Und Gott wollte, dass dieser Brief genau so geschrieben und hat ihn so aufschreiben lassen. Welche Rolle spielt es denn dann eigentlich oder spielt es eine große Rolle, wer das denn war, diese Worte so aufzuschreiben oder in welcher Zeit das passiert ist oder wo? Und der Grund für meine Erläuterung zu Anfang ist folgender. Da wir jetzt also annehmen können, dass Johannes der Verfasser ist für diesen Brief, wissen wir, dass wir es mit einem Augenzeugen zu tun haben. Ein Augenzeuge hat quasi, ein Augenzeuge, der mit Jesus gelebt hat, selbst hat diesen Brief verfasst. Und in diesen ersten Versen betont Johannes das 7-mal. Und zwar, dass er Jesus mit seinen Sinnen wahrgenommen hat, dass er quasi Jesus begleitet hat. Und wir sehen das, dass 7 Begriffe hier gebraucht werden, die mit seinen körperlichen Sinnen, wo wir sehen können, dass er Jesus mit seinen körperlichen Sinnen real wahrgenommen hat. Wir haben gehört, also er hat ihn mit seinen Ohren, mit seinem Hörorgan gehört. Wir haben mit unseren Augen gesehen. Wir haben angeschaut, unsere Hände betastet. Da stehen eigentlich schon diese 3 Sinne: gesehen, gehört und angefasst. Das heißt, Johannes macht es kristallklar. Hier war kein Geist, hier war ein Mensch von Fleisch und Blut. Wir haben ihn gesehen, ich konnte mit ihm reden, ich habe ihn gehört, ich habe ihn angeschaut und ich habe ihn sogar anfassen können. Und unterstreicht nochmal so, ich bin Augenzeuge hier. Wir reden hier nicht von einem Geist, wir reden hier von Jesus Christus, der real Mensch war, der hier auf dieser Erde gelebt. Und ich habe ihn 3 Jahre lang ungefähr begleitet. Und ich habe in einer Predigt einen Begriff gehört, dass Johannes hier im Prinzip sagt, ich kenne das Original. Ja, ich kenne das, ich habe ihn selber gesehen. Das können wir ja heute nicht mehr sagen, aber Johannes kann das sagen. Er kannte das Original, er hat ihn mit 3 Sinnen wahrgenommen und er sagt auch, ich bin hier nicht alleine, er redet ja vom Wir. Es gibt also weitere Zeugen, die auch Augenzeugen sind, wo Johannes sagt, ja wir können das bestätigen. Wir haben ihn alle gesehen, gehört und betastet. Also, wir haben hier einen Augenzeugenbericht. Und ich habe dann in 2. Petrus 1 auch einen ähnlichen Hinweis von Petrus gelesen, interessanterweise, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen einer herrlichen Größe gewesen sind. Im Grunde genau das Gleiche. Petrus verkündigt auch hier, wie Johannes, weil er Augenzeuge ist. Und mir fielen dann so irgendwie so Dokumentarsendungen aus dem Fernsehen ein. Und es wird ja dann hier und da von den Gräueltaten der Nazis auch berichtet, von dem, was in den Konzentrationslagern passiert ist. Und meistens, so ist es mir aufgefallen, werden diese Berichte untermauert von Augenzeugen. Das sind dann ältere Leute, die natürlich jetzt alt geworden sind, aber die dann nochmal erzählen können, wie das wirklich gewesen ist, weil sie es am eigenen Leib erfahren haben. Und die Journalisten, die solche Berichte eben ausarbeiten, die machen das natürlich ganz bewusst, Augenzeugen mit einzubinden, weil dann das Geschehen umso wesentlich präsenter und realer und die Qualität des Berichts wesentlich größer wird, weil ein Augenzeuge da ist, der berichtet. Ich weiß nicht, ich habe, meine ich, in den Nachrichten gehört, dass jetzt kürzlich im Bundestag auch nochmal eine Frau berichtet hat oder in irgendeinem Gremium, ich weiß nicht, ob es der Bundestag war, aber genau das. Und dann kriegen die Standing Ovations, diese, also stehenden Applaus, diese Augenzeugen, ja, weil die Leute einfach spüren, hier ist jemand, der hat es real erfahren. Also, mit diesem Johannesbrief und dem Augenzeugen Johannes, den Gott sich hier als Autor ausgesucht hat, sind wir also sehr nah dran am Original Jesus Christus. Gott hat Johannes hier als nahen Augenzeugen berufen, diesen Brief aufzuschreiben und somit uns zugänglich zu machen. Hier redet also jemand, der weiß, wovon er spricht. Und ich habe so gedacht, okay, jetzt haben wir es verstanden, aber vielleicht können wir das oder diesen Gedanken auch für die kommenden Predigten so in unseren Gedanken mitschwingen lassen. Ja, was immer wir hier lesen, es ist niedergeschrieben von einem Augenzeugen, der genau weiß, wovon er redet, weil er Jesus persönlich kannte, ihn mit Augen gesehen, mit Ohren gehört und mit Händen betastet hat. Und noch eine Anmerkung, es ist ein schönes Beispiel irgendwie, dieser Brief, auch dafür, dass man sich im Neuen Testament eben nicht nur auf die vier Evangelien beziehen darf. Das Johannesevangelium wurde ja nahezu zeitgleich mit diesem Brief verfasst, mit einem Zeitzeugen als Autor. Und wir sollten uns davor hüten, diese Briefe des Neuen Testaments gegenüber den vier Evangelienberichten abzuwerten. Weil wir haben es hier mit dem gleichen Autor zu tun, ja, der auch das Evangelium Johannes geschrieben hat. Also war für mich auch nochmal eine interessante Erkenntnis, ja, die Briefe sind gleichwertig zu sehen, auch mit den Evangelien. Es gibt ja da hier und da so einen Trend, dass man die Evangelien sehr in den Vordergrund stellen und die Briefe etwas abwertet. Nur das so als Nebengedanken. So, die Empfänger des Briefes, hatte ich ja eben schon gesagt, waren höchstwahrscheinlich Christen aus der Region Ephesus. Und Ephesus war eine der größten und bedeutendsten Städte Kleinasien. Im ersten Jahrhundert war sie römische Provinzhauptstadt der Provinz Asia, war ein Handelszentrum. Die Stadt war bekannt für Hafen und den Handel mit Wein, Marmor und Keramik. Und ja, weil es eine römische Stadt war, zog das natürlich auch aufgrund von der wirtschaftlichen Situation Menschen aus verschiedensten Kulturen an diese Region um Ephesus und wurde dann zum Schmelztiegel der unterschiedlichsten Zivilisationen. Es gab da also eine große Vielfalt in Ephesus und es ermöglichte natürlich auch den Leuten, sich religiösen Gruppen anzuschließen. Nicht so wie am Land, wo man das hatte, was man immer hatte, war das in Ephesus eben so, dass da ganz viele unterschiedliche Prägungen dann und Glaubensrichtungen und Philosophien und Weltanschauungen zusammenkamen und die sich natürlich dann auch gegenseitig irgendwo beeinflusst haben. Es war die Stadt mit dem Artemis-Tempel, eines der sieben Weltwunder der Antike. Im Rahmen des Kaiserkults entstanden Tempel für die Kaiser Vespasian, Hadrian. Ja, es traf also sehr viel in dieser Stadt aufeinander. Und ich fand einen interessanten Gedanken, oder ich hörte einen interessanten Gedanken in einer Predigt, wo der Referent sagte, ja, wenn man das so ein bisschen versteht, wie Ephesus geprägt war, dann hat er den Eindruck, dass die Christen in ihrer Situation in Ephesus gar nicht so weit weg waren von dem, was uns heute so beschäftigt. Und er nannte dann Begriffe wie Inklusivismus oder Diversität, LGBT. Das ist ja überall zu hören. Und dahinter steckt ja irgendwo der Gedanke oder das Gedankengut, es ist so viel möglich. Und jeder tut und glaubt an das, was er so für richtig hält. Und das gilt sowohl für die sexuelle Orientierung als auch für die religiöse Orientierung. Ich war letzte Woche mit meiner Frau in Köln, das hatte die sich so gewünscht. Und dann sind wir so durch die Stadt gegangen nachmittags und dann habe ich gedacht, Mensch, hier gibt es einiges zu sehen. Gerade als Jung vom Dorf, wo man das nicht so jeden Tag sieht. Die Angebote, die es da gibt in den Geschäften, aber auch wie die Leute so rumlaufen. Also von von jedem etwas, möchte ich jetzt mal sagen. Von allen Haarfarben etwas, von allen Klamotten etwas, mit Schlips oder mit zerrissenen Hosen. Alles Mögliche war da. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist so ein bisschen, so im Nachgang kam mir das dann so, es ist so ein bisschen eine Beschreibung unserer gesellschaftlichen Situation heute. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Die Kinder, die wissen ja überhaupt nicht, welchen Beruf sie sich ergreifen sollen, weil es unzählig viele Möglichkeiten für Berufe gibt. Wir haben Meinungen, die wir austauschen. Über die sozialen Medien können wir Zugriff auf so viele Meinungen und Ansichten haben wie nie zuvor. Lebensstile, religiöse Modelle, was sich alles heute so konstruiert wird, da sind wir irgendwie mittendrin und das hat irgendwie einen Bezug zu dem, was in Ephesus los war. Natürlich nicht 1:1, aber so ein Stück weit kann ich das nachvollziehen, was dieser Referent da sagte. Es war eine ganz große Vielfalt. Das heißt, was ich damit sagen möchte ist, vielleicht ist dieser Brief in der Situation, in der geschrieben wird, uns ganz schön nah dran und spricht auch in unsere Situation, weil wir in einer ähnlichen gesellschaftlichen Situation liegen. Das sollten wir uns vielleicht auch mal im Hintergrund haben, vielleicht gar nicht so ganz weit weg von der Kultur, die dort in Ephesus herrscht. Und das Zweite, die Gemeinden in dieser Region waren natürlich schon etwas in die Jahre gekommen. Es waren circa 60 Jahre her, als quasi Jesus auferstanden und in den Himmel gefahren war, die Jünger und die ersten Gemeinden sich gebildet hatten. Das heißt, diese Anfangszeit der Gemeinden war eigentlich rum. Und was hier jetzt passiert, vermutlich passiert ist, dass sich so nach und nach innerhalb dieser 60 Jahre so gewisse Strömungen in die Gemeinden eingeschlichen hatten, die in den ersten Jahren der Gemeinde, als die Gemeinden noch frisch im Glauben standen, eben überhaupt noch nicht so der Fall war. Und ich habe gelesen, dass man vermutet, dass solche gnostischen Strömungen sich in den Gemeinden breit gemacht hatten. Und es gibt auch, glaube ich, Hinweise darauf, das so zu vermuten. Der Jochen Paul hatte in einer unserer letzten Gottesdienste auch schon mal diesen Begriff Gnosis erwähnt, diese Strömung, diese Anschauung auch grob erklärt. Es handelt sich also um eine Bewegung, um ein Gedankenmodell, das Fleisch oder den Körper und Geist sehr strikt trennt. Fleisch und Körper ist böse, sagt der Gnostiker, und der Geist ist gut. Gnostiker werden also Materielles ab. Der Körper wird also gering geschätzt. Und was angestrebt wird, ist eher so eine mystische Erkenntnis, eine plötzliche Offenbarung. Und Gnosis bedeutet ja auch vom Begriff her Erkenntnisse. Und die Aussagen dieser Gnostiker waren jetzt nun eben, Jesus war kein Mensch, sondern eher ein Geist oder ein geistliches Wesen. Und sie leugneten die wahre Menschlichkeit Jesu. Und wir hatten am Anfang ja schon gesehen, da hält der Johannes da dagegen, weil der sagt, ich habe ihn gesehen, gehört und getastet. Also ein Hinweis darauf, dass sich so ein Stück weit diese Strömungen in diesen Gemeinden breit machen. Und ja, vielleicht ist das gar nicht so sehr auch deshalb von unserer Zeit heute zu unterscheiden, weil auch heute gibt es interessanterweise solche Strömungen. Ich habe da eine interessante These gefunden zur Transgender-Bewegung. Das ist ja die Bewegung, die Geschlechtsidentität definiert als ein inneres Gefühl und nicht mehr definiert über die körperlichen Merkmale. Das heißt, man kann sich aussuchen, ob man Mann oder Frau sein möchte. Und es bemisst sich nicht mehr an dem Vorhandensein von irgendwelchen Geschlechtsorganen, also körperlichen Merkmalen, die jemand zum Mann oder zur Frau machen. Das ist ja diese Transgender-Bewegung. Und ich habe den Gedanken gelesen und ich komme da auch irgendwie, kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, dass diese Bewegung auch ein Stück dieses gnostischen Gedankenguts, dass das da innewohnt. Weil, Wenn ich, und ich zitiere jetzt mal eine dieser Thesen, wenn ich behaupte, ein wahres Geschlecht zu besitzen, das mit dem Geschlecht meines Körpers kollidiert, also ich sage, körperlich bin ich zwar ein Mann, aber ich fühle mich als Frau und deshalb bin ich eine Frau, werde ich davor zurückschrecken, mich selbst als psychisches und geistiges Wesen freudig anzunehmen. Stattdessen suche ich Selbsterkenntnis in einer Art gnostischen Abkehr von der materiellen Schöpfung. Ein anderes Zitat, junge Menschen verinnerlichen die Vorstellung, dass der physische Körper nicht Teil des authentischen Selbst ist, das authentische Selbst nur das autonom entscheidende Selbst ist. Das ist alter Gnostizismus in neuem Gewand. Ihr braucht jetzt diese Zitate nicht im Einzelnen verstanden zu haben. Ich habe die auch 5-mal durchgelesen, bis dass ich ungefähr dahinter kam. Aber ich sage jetzt mal, was ich sagen möchte damit ist, ja, auch in diesen Strömungen kann man sogar das gleiche Gedankengut erkennen, das damals, ja, zur Zeit in den Gemeinden aufkam, als Johannes diesen Brief schreibt. Also es lassen sich durchaus also sehr klare Bezüge auch von der Situation der Gemeinden damals zu der Situation unserer Zeit heute eben auch ziehen und finden. Und ich glaube, daher ist dieser Brief oder die Johannesbrief auch sehr interessant für uns. Also ich hatte in den letzten Minuten etwas gesagt zum Autor des Briefes, der als Augenzeuge selbst Jesus auf dieser Erde erlebt hat, habe was zur Entstehungszeit und zu den Empfängern gesagt und zur Situation der Gemeinden in der Region Ephesus und die Verbindungen und Parallelen zur heutigen Zeit. Und mit diesen einleitenden Informationen, sage ich mal, hoffe ich, dass die uns ein Stück weit helfen, auch uns die kommenden Gottesdienste zu diesen Johannesbrieftexten etwas besser, sagen wir mal, zugänglich zu machen, die Texte besser einordnen und verstehen zu können. Und ich finde es sehr interessant übrigens, dass dieses Lebensgefühl der Gemeinden damals zur Zeit Johannes in Ephesus durchaus Bezüge findet zu unserer heutigen Zeit. Lasst mich noch etwas sagen zum Zweck des Briefes, denn in diesem dritten und vierten Vers werden wir unmittelbar darauf ja gestoßen. Also warum, sagt Johannes, hat er diesen Brief geschrieben? Und er gibt mehrere Antworten in seinem Brief. Es gibt mehrere Zwecke, aber in Vers 3 und Vers 4 kommen eben zwei vor. Vers 3, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft hat. Also damit ist ja das Zeichen, ich habe ihn deshalb geschrieben, damit ihr Gemeinschaft habt. Und Vers 4, damit unsere Freude vollkommen ist. Also Johannes nennt Absichten in seinem Brief, die er mit diesem Dokument, mit diesem Text verfolgt. Gemeinschaft und Freude. Aber bevor ich auf diese beiden Verse noch kurz eingehen werde, möchte ich noch etwas vorgreifen und einen weiteren Zweck nennen, den Johannes etwas später in seinem Brief, nämlich im Kapitel 2 nennt. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Das heißt, Johannes möchte auch gerne klar und deutlich erwähnen, es gibt diese Unterwanderung von ihnen, es gibt Irrlehrer, die Gemeinden unterwandern und dieses Problem möchte auch Johannes aufnehmen in seinen Brief. Und ich habe eine interessante Parallele gefunden zu einer, ich sag mal, Ältestenklausur, die Paulus einberufen hatte, und zwar 56 nach Christus, also 30 bis 40 Jahre vorher, hatte Paulus die Ältesten der Gemeinde Ephesus zusammengerufen. Und das können wir lesen in Apostelgeschichte 20. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, Paulus, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Und interessanterweise ist das scheinbar ein prophetisches Wort gewesen an die Ältesten in Ephesus. Hört zu, da wird sich was entwickeln. Und was Johannes hier thematisiert in diesem 26. Vers des zweiten Kapitels, ist eben genau das. Er bestätigt das im Prinzip, dass er diesen Brief eben auch schreibt, um Irrlehren zu bekämpfen, die Paulus eigentlich den Ältesten schon vorhergesagt hatte. Und Johannes, hatte ich eben schon gesagt, stellt ja in diesen ersten Sätzen seines Briefes zu diesen aufkommenden Strömungen, Jesus war nicht ganz Mensch, er war eher Geist. Dieses gnostische Gedankengut stellt er ja schon klar. Stimmt nicht. Jesus war 100% Mensch. Johannes hat mit diesen drei Sinnen bestätigt, er war ganz Mensch, eine ganz klare Aussage in dieser Richtung. Und lasst uns auch beim Lesen der Johannesbrieftexte in der nächsten Zeit auch diesen Aspekt bedenken. Ein Ziel, welches der Autor Johannes hier verfolgt, ist auch die Bekämpfung der Irrlehren, der falschen Strömung, die sich in Gemeinden breit machen können und breit gemacht hatten. Und lasst uns daher aufmerksam hinsehen und fragen, ob wir als Gemeinde hier und da auch dabei sind oder schon lange mit bestimmten Sachen dabei waren, uns von Dingen zu entfernen, die falsche Strömungen sind und die Johannes hier als Augenzeuge anders beschreiben würde. Also das vielleicht auch etwas, was wir im Hinterkopf behalten können beim Lesen dieser Texte. Komme ich jetzt nochmal zurück zu diesem Zweck, den ich eben schon angedeutet hatte aus dem dritten Vers, die Gemeinschaft. Also Johannes beschreibt hier, dass er den Brief unter anderem deshalb geschrieben hat, damit die Christen Gemeinschaft haben. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist das unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Dieser Vers, fand ich zumindest, ist beim ersten Durchlesen nicht so ganz einfach zu verstehen. Und ich habe ihn mehrfach durchgelesen und es ist irgendwie nicht so ganz greifbar, fand ich zumindest. Und ich fand dann einen interessanten Hinweis in einer Predigt, der sagt, vielleicht erschließt sich uns dieser Vers etwas besser, wenn wir mal von hinten nach vorne lesen. Und zwar so vielleicht. Also wir fangen jetzt einfach hinten an, das ist ja so eine Art Kette, die hier beschrieben wird, und wir fangen jetzt die Kette einfach mal von hinten an. Da unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn ist, können wir nur Gemeinschaft mit euch pflegen, indem wir euch verkündigen, was wir über den Sohn wissen, den wir gesehen und gehört haben. Also vorwärts, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesu Christi. Und dieses von hinten nach vorne lesen hat mir nochmal ein Stück weit geholfen, ein Stück weit mehr auf den Punkt zu kommen und ein besseres Verständnis zu entwickeln. Um Gemeinschaft mit seinen Lesern zu erleben, sagt der Johannes, sagt er ihnen, was er über Jesus glaubt. Mit anderen Worten, es gibt keine bedeutende Gemeinschaft unter Menschen, die nicht dieselbe Sicht auf Jesus Christus teilen. Oder man könnte auch sagen, die gemeinsame Verkündigung und Lehre ist die Grundlage der christlichen Gemeinschaft. Er sagt ja hier, wir können nur Gemeinschaft mit euch pflegen, indem wir euch verkündigen. Interessant ist auch, finde ich, hier der Gedanke oder die Tatsache ist, dass Johannes jetzt nicht so sehr auf eine Erfahrung als Grundlage von tiefer Gemeinschaft die Erfahrung als Grundlage tiefer Gemeinschaft nennt, sondern die Lehre und Verkündigung, indem wir euch verkünden. Und ich habe manchmal den Eindruck, es gibt da auch so Tendenzen in vielen Gemeinden oder in manchen Gemeinden, wo dieses Erleben und Fühlen sehr stark fokussiert wird, aber die Verkündigung und die Lehre ein Stück weit in den Hintergrund gerät. Und der Johannes sagt hier, Gemeinschaft durch Verkündigung. Und dann zweites, die Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft ist begründet durch die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Und ich hatte das schon mal in der Allianz-Gebetswoche angemerkt. Wie wild zusammengewürfelt wir uns dann als Gemeinschaft der Gläubigen versammeln. Wie unterschiedlich wir sind vom Alter, von der Bildung, von den Interessen, von der sozialen Situation, der familiären Situation. Wir sind ja ein ganz bunt zusammengewürfelter Haufen, der ja so, das ist ja keine Interessengemeinschaft in dem Sinn wie in einem Verein oder ähnliches. Es ist kurios, was sich hier so zusammenfindet in einem Gottesdienst oder in der Allianz-Gebetswoche. Und der Grund ist einfach, wir haben ein gemeinsames Fundament, Jesus Christus. Es sind Gläubige, die Jesus hinterhergehen wollen. Und Jesus ist quasi das Fundament und die Basis für unsere Gemeinschaft. Und das ist leicht zu erkennen, wenn man das hier so in einem Gottesdienst, weil wir die gleiche Basis haben. Also Johannes verkündigt den auferstandenen Herrn, um Gemeinschaft mit den Gläubigen zu haben. Und ich sage mal, lasst uns mal an diesem Prinzip festhalten. Und in den folgenden Versen wird auch dieses Thema Gemeinschaft noch weiter behandelt, in den folgenden Versen in dem ersten Kapitel. Und dann haben wir noch einen weiteren Zweck, der uns hier genannt wird, der Vers 4, das ist die Freude. Freude ist ja ein Bedürfnis und eine Sehnsucht, die in uns Menschen drin liegt. Wir wünschen uns Freude und Glück. Und wir tun viel dafür. Wir achten vielleicht auf bestimmte Dinge, um unseren Körper zu pflegen. Wir fahren in Urlaub, weil uns das Freude macht. Oder wir gehen anderen Zeitbeschäftigungen nach. Und irgendwie steckt in uns drin, ja, ich möchte nach Freude und nach Glück streben. Und ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat. Und die erste Anmerkung, die ich machen möchte, ein Hinweis, den ich gehört habe dazu, dass zunächst Gott mal Urheber auch aller natürlichen Freuden ist. Also wir brauchen gar nicht so hochtheologisch darüber zu denken. In Apostelgeschichte 14 gibt es zum Beispiel zwei Verse, die Verse 16 und 17, da steht, er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit füllte. Das heißt, hier geht es nicht um Christen, hier geht es einfach um Freuden, die man als Mensch auf dieser Welt erlebt hat. Und die Apostelgeschichte 14 sagt hier, die Ursache ist Gott. Gott ist die Ursache aller Freuden, auch die natürliche Freude. Das mal als Anmerkung. Aber wenn man genau hinschaut, redet Johannes hier nicht von der natürlichen Freude, sondern von der vollkommenen Freude. Und von einer völligen Freude, die nur durch die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn zu erleben ist. Und eine Freude, die eine andere Qualität hat als natürliche Freuden, die wir im Leben erfahren können. Freuden, die ein belastbares Fundament hat, das real ist, das man mal anfassen und antasten konnte, nämlich Jesus Christus. Und der Augenzeuge, der Jesus gesehen, gehört und angefasst hat, berichtet von diesem Sohn Gottes, der ganz Gott war und ganz Mensch war, als Basis auch für die Freude. Und dann ist mir eingefallen, zuerst möchte ich mal die Freude erwähnen, die man erfahren darf, wenn man in die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn eintritt. Man kann das erleben. Ich habe mich erinnert an meine Bekehrung und welche tiefe Freude und Frieden und ja, ich sage jetzt mal Befriedigung, Erfüllung in mich hineinkam, als ich mich in diese Gemeinschaft mit Jesus Christus begeben habe, als ich mich bekehrt habe. Das war für mich ein Beweis, Oder ein Indikator, was hiermit gemeint ist, vollkommene Freude, eine tiefe Freude, die nichts damit zu tun hat, einen schönen Urlaub gehabt zu haben oder sich an den Kindern gefreut zu haben oder ein gutes Essen gehabt zu haben oder eine tolle Frau zu haben oder was auch immer. Das ist tiefere Freude mit einer ganz anderen Qualität. Ich glaube aber, und hier ist ja auch von Gemeinschaft die Rede, es ist auch die Freude, auf die Johannes hier Bezug nimmt, die aus der Gemeinschaft der Gläubigen entspringt. Sich an anderen zu erfreuen und von anderen erfreut zu werden, das ist auch Freude, die aus der Gemeinschaft mit anderen, mit den Gläubigen und mit Jesus und Gott entspringt. Zum Beispiel ermutigt mich das, wenn in einer Gemeinschaft Leute da sind, die für die Gemeinschaft, arbeiten. Heute Morgen ist die Marita mir entgegengekommen, da wusste ich, die hat hier Abendmahl vorbereitet. Und das ist, tut gut, das freut mich, wenn ich sehe, seit Jahren macht die das treu, das Abendmahl vorzubereiten, für uns als Gemeinschaft. Oder der Techniker springt ein, weil jemand krank ist. Das ist einfach schön zu sehen, dass wir einen Wert auf diese Gemeinschaft legen. Und wir hatten, hier andersherum gesagt, letzte Woche hier das Beispiel, wo die Katrin erzählt hat, es hat sich jemand bekehrt. Und auch das kann ich eigentlich von mir sagen, man freut sich ja sehr, wenn man hört, es hat sich jemand bekehrt. Das ist auch eine Freude, die, ja, so richtig zu erklären kann man es eigentlich nicht. Wieso sollte ich mich darüber freuen? Jemand, der das nicht selbst erfahren hat, der wird das nicht nachvollziehen können. Ich freue mich nicht so sehr darüber, wenn jemand einen schönen Urlaub hat, wie wenn jemand zum Glauben gekommen ist. Das ist eine ganz andere Qualität. Das heißt also, sowohl ich empfange aus der Gemeinschaft Freude durch die Gemeinschaft zu erleben, aber ich sehe auch die Freude, wenn andere in die Gemeinschaft reinkommen und hinzukommen. Und vielleicht kann man das auch so ein Stück weit hier unter diesem Vers verstehen, in Richtung vollkommene Freude. Und dann habe ich mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, Freude durch Zeugnis geben. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Also Johannes sagt hier, er schreibt hier, er möchte gerne Zeugnis geben, damit seine Freude vollkommen ist. Vielleicht könnte man den Gedanken auch umformulieren und könnte es anders sagen. Wir können den Gedanken nicht ertragen, dass ihr ohne die Gemeinschaft mit Jesus in die Hölle geht. Und deshalb ist es uns die größte Freude, wenn auch ihr in die Gemeinschaft mit Jesus eintretet. Und deshalb bezeugen wir ihn. Vielleicht kann man das auch so verstehen. Wie schön ist es, habe ich eben schon mal gesagt, wenn Menschen zu Christus kommen und Teil seiner Gemeinschaft werden. Also Zeugnis sein kann auch Freude bewirken. Und ja, vielleicht kann uns das auch ein Stück aufrufen, dazu in unserem Alltag Zeugnis und Zeuge von Jesus zu sein, weil Johannes sagt hier, damit unsere Freude vollkommen ist. Lasst uns auch Zeugen sein, auch in der kommenden Woche. Ich möchte mal kurz noch zusammenfassen die Gedanken, die ich euch mitgegeben habe. Zum einen hatte ich gesagt, dass im Johannesbrief uns ein Augenzeugenbericht vorliegt, der Jesus mit Händen und mit Augen und mit Ohren erlebt hat, 3 Jahre leibhaftig begleitet hat. Mit Johannes sind wir also sehr nah dran an Jesus. Die gesellschaftliche Situation der Empfängergemeinden ist unserer Situation vielleicht gar nicht so weit entfernt und wir finden Parallelen und Bezüge zu unserer heutigen Zeit, zu unserem heutigen Lebensgefühl und von daher ist der Brief sehr wohl relevant auch für uns. Und der Brief verfolgt einige Intentionen, Zwecke, wir hatten gesagt, die Bekämpfung von Irrlehren, die sich langsam in Gemeinden breit machen und festsetzen. Gemeinschaft und Freude hatten wir auch angesprochen, die Johannes hier als Zweck nennt, warum er diesen Brief schreiben. Ich möchte soweit mit meinen Gedanken schließen und wir dürfen also gespannt sein, was uns da in der nächsten Zeit in diesen Texten von Johannes auch in diesem Brief dann begegnet. So, ich glaube, dann sind wir durch. Sorry, dass ich habe heute Morgen festgestellt, das wird sehr lang. Ich habe das bei der Vorbereitung gar nicht so festgestellt. Es gibt jetzt leider wahrscheinlich aufgrund der Zeit nicht mehr die Möglichkeit, dass sich noch jemand anschließt. Aber behaltet es eigentlich, wenn ihr was hattet, behaltet es fürs nächste Mal und tragt es nach. Machen wir es so. Dann möchte ich zum Abschluss noch beten und wir stehen gerne dazu auf.